Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom The Geek Freaks Techcast. Und heute dabei ist einmal der Alex.
Hey.
Und der Moritz.
Servus.
Und außerdem mal wieder ich, der Sven. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und wahrscheinlich auch der letzten Folge von diesem The Geek Freaks Techcast, da es in Zukunft wahrscheinlich ein neues Format geben wird.
Richtig, ein neues Format. Aber darüber reden wir noch nicht, weil es ist noch nicht fertig. Und dann sagen wir wieder Sachen, die dann gar nicht gemacht werden, dann wäre das super schlecht. Also machen wir das
nicht. Am Ende ist das nicht die letzte Folge.
Ja, die letzte Folge ist auf jeden Fall. Der Techcast steigt damit aus. Das war nicht mehr gut am Ende.
Mehr davon gibt's bald und jetzt erstmal ins Intro.
Das ist eine schöne Überleitung ins Intro. Finde ich gut. Gut gemacht, Sven. War ein guter Moderator. Kann man gleich mal vorlegen. Ne?
Das ist interessant.
Du Podcast-Beauftragter werden?
Ja, ist ja super. Bin ich dann auf der Arbeit und hier.
Das ist gut, oder?
Perfekt. Das heißt, du hast Erfahrung.
So. Erstmal
noch mal. Aber ich habe eine tiefe Stimme, das reicht doch. Gut.
Erstmal schön, dass ihr euch das da draußen überhaupt antut. Nee, wir heißen euch herzlich willkommen für alle, die darauf gelächzt haben und gewartet haben, dass wir noch einmal eine Podcast-Folge machen. Es stirbt bei uns keinesfalls aus. Das ist jetzt nur von diesem Format die letzte Folge, also quasi jedes Ende ist auch ein Anfang und wir starten dann mit einem neuen Podcast-Format dann in der Vorbereitung und ihr könnt euch schon mal drauf freuen und das Ganze hiermit mal ausklingen lassen. Das war so unsere
Idee. Wie sagt man so schön, ihr werdet von uns hören.
Ja, ob ihr wollt oder nicht, weil wenn ihr hier schon reinhört, werdet ihr euch das andere wahrscheinlich auch antun. Schätze ich mal.
Ja.
Und themenmäßig haben wir relativ wenig da, außer was ich machen wollte auf jeden Fall. Ich wollte mal Revue passieren lassen über die ganzen Sachen, die wir bis jetzt in den Podcasts hatten. Sven, hast du eigentlich diesen Podcast längere Zeit mal angehört oder überhaupt angehört?
Ja, das habe ich.
Echt? Auch bevor du bei uns im Team warst?
Nee, jetzt bin ich mir unsicher, gab es diesen Podcast schon, bevor ich im Team war?
Ja, natürlich.
Wie alt ist denn der Podcast?
Ich kann mal raussuchen, wann die erste Folge rauskam.
Und sind die alten Folgen überhaupt noch verfügbar?
Ja, natürlich.
Das wäre die andere Frage.
Wir haben 2019 angefangen mit dem Podcast.
Haben wir?
Okay.
Ja, 2019, das sind jetzt fünf Jahre.
Nee, glaube ich nicht. Nee, 2019 kam noch der Filmemacher-Podcast.
Ja, stimmt. Das ist aus dem Filmemacher-Podcast im Endeffekt. Ja, gut, dann 2020. Vier Jahre.
Episode 1 war der 27. April 2021 sogar.
Mhm. Ist die veröffentlicht worden, re-veröffentlicht worden oder haben wir die schon vorher aufgenommen?
Ich habe die Daten der Erstveröffentlichung da reingenommen.
Okay, der Erstveröffentlichung.
Jetzt muss ich mich aber kurz bekennen als Amazon Music-User und da muss ich jetzt fragen, gab es den Podcast früher auch schon die Folgen da?
Amazon Music habe ich, glaube ich, erst bei Folge 20 oder so mit reingenommen, also recht spät.
Genau.
Ja, das kam.
Ich erinnere mich nämlich auch Anfang der 30er
Jahre
oder 20er. Ich rede so, als wäre ich schon uralt. Aber genau, ich glaube da irgendwo, also bei einer zweistelligen Zahl bin ich eingesprungen, aber die ersten, die verfügbar waren auf Amazon Music, die habe ich mir angehört. Habe dann im Laufe der Zeit ein paar ausgelassen. Anderer Grund dazu war, dass ich selber manchmal dabei war. Selten, aber ja. Genau.
Was ich sehr interessant finde, dass du das gegeben hast, weil ich weiß bei Tech-Podcasts nicht, wie groß sind denn da zum Beispiel die Zuschauermengen, Zuhörermengen wirklich. Ne? Weil ich wusste auch bei unserem nie wirklich, wie viele Menschen verfolgen das eigentlich oder sind da dabei. Weil wir haben kein so richtiges Tracking bekommen von den Plattformen, dass wir sagen könnten, wir können ungefähr einschätzen, wie viele Zuhörer haben wir, auch wenn wir echt relativ viele verrückte Themen hatten über die Jahre. Das sind mir ein paar Sachen rausgestochen. Moritz, weißt du, was ich raus will? Also, es gibt da ein paar Sachen, die waren echt richtig crazy.
Unser bester,
wir hatten da,
Unser bester Zuhörer ist TikTok.
Echt? TikTok?
Der Bot, der sich alle Folgen grabbt.
Ach so, ja, der.
Ach so, um sie da dann hochzuladen.
Ja, weil der TikTok-Bot hat unsere ganzen Seiten durchgearbeitet und hat sie mal fast down genommen, weil einfach so viele Anfragen gestellt hat. Ja,
down genommen hat er nicht und viele Anfragen waren es jetzt auch nicht. Es war halt ständig.
Ja, und ich konnte die Seite teilweise nicht richtig aufrufen.
Nee, das lag aber nicht am Bot. Das lag am Caching-Plugin. Aber wer schlimm war, war der Facebook-Bot. Der Facebook-Bot hat sich mal immer wieder mein ISO-Archiv runtergeladen.
Was?
Knapp 5 Terabyte an Daten runtergeladen, weil der versucht hat, das zu indexieren.
Und du zahlst ja auch keinen Traffic.
Das hast du mal erzählt. War da nicht noch einer? Oder war das wirklich der Facebook-Traffic?
Ich glaube, der Facebook-Traffic war das Hauptproblem mit den ISOs.
Okay.
Ja, du hattest nämlich einmal reingeschickt und hast gedacht, warum greifen so viele Facebook-User auf meine ISOs?
Ja, nee, also, ja, genau, das war das
Facebook.
Oder Facebook
selber aus dem Netz von
genau,
Facebook.
Genau, das war das Facebook-ASN. Und irgendwann habe ich dann auch gesehen, weil eigentlich ist ein Download-Server, da habe ich meistens keine Logs.
Ja.
Aber dann habe ich mal geschaut, ein User-Agent hat gesagt, Facebook-Bot.
Wer liebt diese Datenkragen nicht?
Anscheinend, weil wenn irgendjemand in den Chat bei Facebook eine Website reinschickt, dann versucht Facebook das zu indexieren. Ich denke, dass da irgendjemand eine ISO verschickt hat, in einem wahrscheinlich sogar privaten Chat.
Wollen wir das mal testen?
Nein.
Ob wir eine Meldung von Facebook bekommen, wenn wir da ganz oft solche Websites reinschicken, beziehungsweise deine mit den ganzen ISOs.
Macht mal, ich möchte sehen, was passiert.
Nein.
Dieses Experiment erinnert mich, würde mich ein bisschen daran erinnern, an den Typen, der ganz viele Handys mit Google Maps installiert und einen Sackkarren getan hat.
Für Pokémon Go.
Durch eine Straße
gegangen. Nee, das war ein Kunstprojekt.
Das war
weit vor Pokémon Go.
Ja, das war ein Kunstprojekt. Ja. Ich glaube, es war in England oder in London oder sonst wo irgendwo.
Ja.
Genau, der hat dann diese Handys alle in einen Sackkarren getan. Ist mit dem dann spazieren gegangen über diese Brücke und dann wurde auf Google Maps wurde dann tatsächlich angezeigt, dass es sich ein riesen Stau befinden würde.
Nee, das war Berlin.
Ja.
Das war Berlin.
Das war was Internationales. Aber es kann doch sein, dass das jemand Berlin gemacht hat.
Okay, das klingt auf jeden Fall ziemlich wild, ne?
Warte mal, ich schick euch mal was. Das sehen die Zuschauer jetzt nicht, vielleicht, also die Zuhörer. Ich schreibe es mal in die Shownotes.
Ja, du sollst drüber reden.
Genau, da ist ein Foto von dem. Das war das Original. Und das war in Berlin.
Das ist gerade schnell rausgesucht, ja.
Genau, weil ich dachte schon, warte mal, das war was Deutsches. Ja, war's.
Ja.
Das war die Ebertbrücke in Berlin.
Okay. Wo hast du den Link jetzt auf einmal hergehabt?
Ich hab gegoogelt.
Google genutzt, oder hast du?
Okay, ich hab 100 Phones in Card gegoogelt.
Okay. Ja. Auf jeden Fall, wir haben ziemlich viel eigentlich über die Jahre erlebt und falls ihr neu in diesem Podcast seid oder eben alte Hasen, würde es euch bestimmt erstaunen, dass wir auch gar nicht mehr so genau wissen, über was wir alles geredet haben. Es ist viel passiert in den letzten Jahren, ganz viel. Viele von uns haben mehrfach den Job gewechselt, haben mehrfach sind umgezogen oder sind gar nicht mehr verfügbar oder zum Teil nur noch so ein bisschen bei uns dabei. Es haben sich Mitglieder verändert und so weiter und so fort. Also war schon viel los, finde ich. Interessant ist auch, dass der Moritz, glaube ich, von allen somit den größten Lebenswandel gemacht hat in der ganzen Zeit. Oder?
Er ist mit dir auf jeden Fall am längsten dabei, würde ich mal
größten
so sagen. Größten
Lebenswandel.
Oder? Also von den aktiven Mitgliedern, wenn man so sagen will.
Du fragst gar, was Lebenswandel heißt?
Nee, das weiß ich, aber was meinst du damit?
Naja, du bist quasi der am meisten zwischen Wohnort, umgezogen, Änderung. Also du bist so der am meisten Dinge
umgezogen,
quasi,
nicht wirklich.
Naja.
Mit der, also dass die Firma umgezogen ist.
Also, ja, ich
du bist, Geeks umgezogen
ich habe,
ist.
Du ich habe damals noch aus einem Internat raus aufgenommen.
Ja. Yep.
Und da in der Zeit, da ist ja schon gutes Stück Zeit geschehen, das meint Alex, dass du die Geek Freaks doch hier von den Mitgliedern her am meisten wahrscheinlich.
Ich glaube, von mir hat man auch einfach am meisten mitbekommen zu der Zeit, weil als ich angefangen habe, ist gar nicht so viel passiert.
Ja, doch, bei dir ist...
Ich meine generell bei der Geekfreaks hat man nicht so viel gesehen, weil die Livestreams haben ja erst später angefangen, Podcast hat erst später angefangen.
Stimmt, das haben wir alles erst nach und nach gemacht, ne?
Genau.
Da kam so ungefähr, du kamst ungefähr gleichzeitig mit dem Lukas, mehr oder weniger?
Ja, ein paar Monate Versatz, ich war ein bisschen später. Ja,
und dann, und der Dennis war der Erste, oder? Der Dennis war doch der Erste, der aufgetaucht ist.
Dennis und Lukas sind recht zeitgleich gekommen. Ey, das ist schlimm, ich habe zu allem Links. Ich bin ja gerade dabei, tgf.video aufzubauen.
Ja.
Unser Videoarchiv.
Du hast die Sachen schon angeschaltet. Oder?
Genau. Und zwar das erste Mal, du hast Dennis und Lukas gemeinsam vorgestellt in einem Livestream am 13. Juli 2018.
So früh?
Ja, die waren ziemlich früh dabei.
Heidi Kartoffel, okay.
Beziehungsweise Dennis kam sogar noch früher, den hast du vorher schon mal in dem PC-Bild-Video gezeigt. Das war das erste Mal, kann ich dir auch mal raussuchen, wann das war.
Stimmt, ganz lang hin.
Zu dem Zeitpunkt noch über Skype telefoniert, oder?
Ja, da gab es ja, die eine noch gar nicht, da hast du das genau. Fenster einfach reingezogen.
Da gab es gar nichts, keiner von uns hatte Teams, wir haben alle nur Skype genutzt. Das waren, boah, heutzutage kann sich das natürlich keiner mehr vorstellen, 2018 rum. Da gab es noch nicht mal TikTok.
Das stimmt. Also da hieß es noch Musical.ly.
Ja, bei uns gab es das nicht.
Ist das so?
Ja.
Wann kam TikTok raus, beziehungsweise der Vorreiter?
Die Musical.ly-App hat, glaube ich, einer bei uns auf der Arbeit zum ersten Mal so 2019 installiert gehabt. Vorher, da haben ja alle immer dazu getanzt zu irgendwelchen Songs, die dann pre-abgespielt wurden, ne? Das war ja,
genau.
Das war das. Ja. Das fand ich damals schon suspekt. Einfach so, wo ich gedacht habe, hey, wieso sollte ich Playback machen zu irgendeinem random Song, den ich nicht mal kenne?
Musical.ly wurde 2014 veröffentlicht und hatte im August 2016 weltweit 140 Millionen Nutzer.
Echt jetzt?
Ja. Darunter 4 Millionen in Deutschland.
Okay. Ja, okay, 4 Millionen in Deutschland ist jetzt nicht unbedingt so, genau, dass es jeder kennt, ne?
Das ist halt schon viermal das Saarland. Also,
ja gut, wer zählt mit dem Saarland?
Saarländer, Entschuldigung.
Ja, so, ich habe rausgefunden, wann Dennis gejoint ist. Das war der 16. April 2018. Da kam das erste Video mit Dennis raus.
Das ist wild.
Codename Das Beast. Gaming und Videoschnitt PC 2018.
Ich erinnere mich. Damals hat mich der Dennis da angeschrieben gehabt, pass auf, er macht coole PC-Builds und ob er Bock hat, dass ich mit ihm was mache und ich so, jo, ich will mein PC upgraden. Das war witzig, ja? Interessanterweise war das auch ungefähr die gleiche Zeit, wo sich meine Frau überhaupt nicht mehr für die Sache interessiert hat, die ich da mache.
Das hat man kaum gemerkt in den Videos.
Hat man kaum gemerkt, aber irgendwann hat sie so, oh nee, sie ist Technik verflucht. Und das hat man jetzt aber ja auch wieder gemerkt. Seit gestern hat sie wieder ein funktionierendes PayPal. Nach 10 Jahren.
PayPal kann ja auch Geschichten erzählen.
10 Jahre ging ihr PayPal nicht. Wegen einem Fehlbetrag von, also wir haben es jetzt rausgefunden, die Frau hat ja erklärt, pass auf, das ist ein Fehlbetrag von 50 Cent, minus 50 Cent, seit 10 Jahren, aber der ist in keiner ihrer Buchungen angezeigt. Das heißt, im kompletten Buchung- und Banking-Verlauf tauchen diese minus 50 Cent überhaupt nicht auf.
Aber die haben den Account zerschossen oder
der war gesperrt. System, oder was? Der war einfach komplett gesperrt.
Ja, wenn du zu lange das nicht ausgleichst, dann wird er irgendwann gesperrt. Wahrscheinlich, wenn es nicht angezeigt wird. Ja, doof.
Ja. 10 Jahre lang wusste halt keiner,
vielleicht auch nicht die Meldung.
Okay. Sehr verrückt, muss ich sagen. Habe ich auch noch nie davon gehört, die Mitarbeiterin auch nicht. Aber ja, das ist, fällt damit schön zusammen.
Mir wurde mein PayPal-Account gesperrt, weil eine Arbeitskollegin mir Geld geschickt hat für, weil es Mittagessen bezahlt habe.
Sie hat etwas dazu geschrieben, was sie besser hätte nicht schreiben sollen.
Der Betrag war einfach nur Pizza, glaube ich. Also der Verwendungszweck.
Der Betrag war Pizza, ja, das hätte ich ja auch gesperrt. Ja,
das war, was ich meine.
Ja, 3,1, nee, das
war Pi. Das war was anderes.
Entschuldigung.
Super, der Betrag.
3,14159926, oder? Ja. Das sind die ersten.
Was die letzte Nachkommastelle
von Schlaganfälle, der Betrag war Pizza.
Ja, passiert.
Finde ich gut. Ah. Übrigens, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, der Podcast kam in letzter Zeit immer unregelmäßig raus. Ne? Das hat aber System, weil wir alle mittlerweile viel mehr Privatleben haben. Das klingt jetzt nach einer Ausflucht, aber ich zum Beispiel bin in der gesamten Zeit, seit es die Geek Freaks gibt, auf einmal Familienvater geworden und Heirat und Hauskauf und so richtiges Erwachsenenleben, so der richtige spießige Batzen. Und viele aus unserem Team sind nicht mehr bei Mami zu Hause, sondern gründen eigene Firmen oder arbeiten international. Viele Leute waren auch weg und sind wiedergekommen. Der spannendste in dieser Hinsicht, finde ich, ist der Robin. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Falls ihr da draußen es nicht wisst, der Robin hat bei uns den Geek Freaks Discord-Server erfunden, aufgesetzt.
Zusammen mit
Flea. Den gab es vorher gar nicht. Ja, und den gab es da vorher gar nicht. Der hat zusammen mit einem User, den es jetzt leider nicht mehr bei uns gibt, hat das Ding aufgesetzt.
Und also er ist nicht tot, gewartet. Nicht falsch verstehen.
Nee, der hat sich halt einfach auch in sein eigenes Leben verklabustisiert, weil er halt was zu tun hat und andere bessere Dinge zu tun hatte. Das gehört dazu. Wege kreuzen sich öfters mal im Leben, aber die müssen nicht immer gleich parallel laufen. Und der Robin ist dann auch eine Zeit lang verschwunden gewesen. So 2 Jahre oder 3 war er einfach weg. Und dann war er auf einmal einfach wieder da. Und hat gesagt, jetzt macht er aber nicht nur so ein bisschen Discord mit, sondern so richtig teammäßig und hat sich dann voll integriert zu Management-Sachen und so weiter und so fort.
Und dann ging alles in Bach runter.
Ja, wenn er das hört.
Der schneidet den Podcast.
Ja, der agiert ja eigentlich immer gerade im Hintergrund. Cool. Er möchte ja immer nicht, dass man so viel von ihm zeigt oder hört. Aber der ist ja international unterwegs. Die seltenste Zeit ist der überhaupt in Deutschland, ne?
Also an dieser Stelle mal schöne Grüße und ein großes Dankeschön an den Schnitt, an Robin.
Nein, nicht nur an den Schnitt, an Robin an sich. Weil ich bin sehr dankbar, dass er da ist, auch wenn er öfters mal einen Arsch tritt, weil das haben wir alle nötig. Ist so. Und ich müsste mich eigentlich bei ganz vielen Leuten über die Jahre bedanken. Das könnte ich fast gar nicht aufzählen, weil ich hätte es niemals so weit wuppen können. Auch bei Moritz. Der Moritz ist der verballertste Mensch, den ich kenne. Aber auch der das für das ganze Projekt am meisten jemals gemacht hat. Neben mir. Klar, aber der außer mir am meisten je dran geschustert hat, war der Moritz und am meisten Geld verloren hat. Nicht ganz so viel wahrscheinlich, wie wenn er ein Tor-Exit-Note aufsetzen würde, aber doch schon
mit. Das war auch eine schöne Folge. Das
war eine Geschichte.
Ja, für die, die es wissen wollen, es gibt da eine Podcast-Folge drüber. Könnt ihr euch gerne reinziehen, da haben wir drüber geredet.
Es gab 3 Folgen. In der ersten habe ich erzählt, was das so ist, wie das funktioniert und dass ich das jetzt mache. In der zweiten war es noch so ein bisschen, wie funktioniert das, genau, da sind wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingegangen. Und dann die dritte, ach du Scheiße, ich habe 160 Terabyte in Rechnung gestellt bekommen.
Kennt ihr diese Eskalationsstufen? Das ist so, wieso mich Fremdgehen zu einer besseren Mutter gemacht hat. Und dann das nächste Video, My Life as Single Mother.
Das klingt nach einem LinkedIn-Post.
Ja, das sind halt solche typischen, du findest solche blöden Posts überall, das ist schrecklich. Ja. Facebook-WhatsApp-Muttis. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Was mir der Anschlag so und so über B2B-Sales beigebracht hat.
Mhm.
Aber Moritz, der Benefit von dieser Tor-Geschichte war bei dir, du hast ein T-Shirt bekommen, richtig?
Nee, leider nicht. Dafür lief die Not nicht lang genug.
Nicht mal,
aber, nee, okay.
Nicht mal das hat er bekommen.
Es hat einen Benefit. Und zwar ein Benefit, der mir zwischenzeitlich dann auch meinen Arsch gerettet hat. Ich habe das Monitoring überarbeitet. Ich habe gemerkt, das habe ich 20 Tage lang nicht mitbekommen, was da alles so lief. Oder ich wurde nicht alertet oder was auch immer. Es ist zu sehr eskaliert, deswegen muss ich da was ändern für die Zukunft. Und das hat mir mittlerweile den Arsch gerettet.
Warum nennst du es nicht einfach absichtlich Penetration Testing? Niemand würde auffallen, dass.
Du weißt, ich habe mich selber getestet.
Ja, du hast dich selber gepenetriert.
Achso, das war so ein Prozessertesten. Ah. Ja, ich hab quasi selber ein Audit gemacht, ja, genau.
Ja. Mensch würde bei sich selber Audits machen, ist völlig logisch.
Ich glaube, ich habe zuerst knapp 1400 Euro oder so veranschlagt bekommen.
Was?
Für die Traffic-Rechnung, ja. Ey, ich hab damals noch 9 Euro pro Terabyte Traffic bezahlt. Kannst du dir mal ausrechnen. 150 Terabyte.
Musstest du schließlich zahlen?
Schlussendlich habe ich dann mal ein bisschen hin und her telefoniert und war dann bei knapp 500.
500?
Ja, 500 oder 550 grob.
Und die hast du auch gezahlt?
Die habe ich dann bezahlt. Von daher war es ein teures Vergnügen. Hätte ich mir einfach mal ein T-Shirt gedruckt.
Ja, gut. Wieso nicht, ne?
Hätte man sich sparen können,
ja.
500 ist gut, ist besser als 1000, ne? Also wir müssen schon in der Relation bleiben.
Ja, es ist besser als 1000, aber lieber wäre mir nichts oder was weiß ich, vielleicht 18 Euro oder so für 2 Terabyte. Ich habe nur dann festgestellt, wie das Tor-Netzwerk funktioniert und wie sehr, zum einen wie langsam andere Nodes sind und wie sehr schnelle Nodes präferiert werden.
Ja gut, schnelle Nodes werden immer präferiert.
Ja, und wenn dein Node dann halt plötzlich 10 Gigabit hat, neben anderen Nodes, die halt nur mit 20 Mbit daherkommen, dann läuft die irgendwann nur noch ins Limit. Also es gibt im Tor-Netzwerk ein Limit, von wegen es dürfen maximal 0,x% aller Verbindungen irgendwie über irgendeinen Weg über diese Node gelaufen sein, einfach nur damit niemand zu viel Kontrolle über den Traffic hat. Und das war dann das Limit, warum es nicht auf 10 Gig ausgelastet wurde. Aber trotzdem ging da ziemlich viel drüber. 159 Terabyte in etwas weniger als 30 Tagen. Ja. Teure Lektion.
Aber aus Fehlern lernt man, ne?
Ja, und jetzt heutzutage biete ich für 1,75 Euro 150 Terabyte Traffic an.
Ja, aus Fehlern lernt man.
Mich kostet es mittlerweile auch deutlich weniger. Also es steht in gar keinem Verhältnis. Damals der Betreiber hat richtig Asche verdient an Traffic. Aber gut.
Ich will gar nicht wissen, was. Du hast deine inflationsbereinigt, ne?
Ja gut, muss man so sehr inflationsbereinigen bei 2 Jahren?
Ja, schon. Das kann wir hatten jetzt einen Inflationsbeginn. In 2 Jahren, das kann schon mal 15-20% ausmachen. Das ist ja nicht wenig.
Nee, so ist ja doch. Die Preise sind dafür zu gleich geblieben. Okay. Also Traffic-Kosten sind tatsächlich sogar runtergegangen.
Okay.
Also meine ist definitiv, aber auch insgesamt am Markt.
Wegen Bulk-Price, oder?
Ja, weil auch einfach größere Verbindungen werden geupgradet, die Netzkosten an sich werden weniger. An verschiedenen Stellen. Und ja, es gibt Konkurrenz. Es gibt einen Anbieter, der mittlerweile 10 Gig für 500 Euro raushaut.
Das stimmt, aber habt ihr auch mitbekommen, dass einige Glasfaseranbieter jetzt pleite sind? Und aufgegeben haben?
Wenn du sagst Glasfaseranbieter, meinst du die lokalen ISPs, die sich auf den Netzausbau in der Region konzentrieren? Nee, oder?
In Deutschland, es gab da eine Meldung neulich, in Deutschland sind 2-3 Firmen, haben gesagt, jetzt hören sie auf und können nicht mit der Telekom konkurrieren im Ausbau der Glasfaser im Legen.
Kannst im Legen, ja gut, das okay. Ist ein...
Ja.
Da legt die Telekom ja auch immer mit rein.
Da muss man auch sagen, also ich komme ja auch von einem ISP, der sich auf Glasfaserausbau konzentriert hat.
Ja.
Und es ist merkbar und es ist auch altbekannt, dass die Telekom tatsächlich sehr aggressiv in dem Ausbau vorgeht. Und auch wenn schon ein anderer ISP einen Ort ausbaut, dass die Telekom sich oft dazu entscheidet, einfach drüber zu bauen und trotzdem vorhandenen Netz eines anderen ISPs einfach sein eigenes noch hinzupflanzen. Weil die Telekom tatsächlich einfach ihr Monopol haben möchte. So wie sie es früher mit der DSL-Leitung bzw. mit der Telefonleitung.
Aber offiziell haben sie immer gesagt, die überbauen nicht, ne?
Offiziell ja, nicht.
Und dann siehst du, wie die Anwohner sich über die Telekom beschweren, weil die echt aggressiv dann Werbung machen und Klingen putzen gehen, um die Leute zum Vertragsabschluss.
Macht aber wo davon auch?
Ja, aber nicht ja, das machen so alle extrem ISPs. Also du es ist ja noch mal frecher, wenn die ihr Kabel einfach noch mal mit reingeworfen haben, weil jemand anderen den TV bezahlt hat. jemand anderes den Tiefbau bezahlt hat.
Mhm. Ja gut, das ist was anderes, wenn ein ISP über die Leitung von jemand, von einem anderen ISP, der bereits schon ausgelegt hat, den Kunden aggregiert. Ja, das hat zum Beispiel die Vodafone gemacht. Die Deutsche Glasfaser hatten oder stellt auch noch ihr Netz zur Verfügung, aber ich glaube erst nach den ersten 3 Jahren, wo sie ausgebaut haben, dann kann die Vodafone über deren Netz auch die Kunden aggregieren und dann muss die Vodafone kein eigenes mehr legen, zahlt aber damit halt Geld dann an die Deutsche Glasfaser für deren Infrastruktur. Das ist ganz normal, das ist allbekannt, aber die Telekom sagt dann halt trotzdem, dass sie ihr Monopol haben möchten mit ihren Leitungen, mit ihrer Hardware und ja, wollen das so weiter beibehalten.
Du weißt, das muss das
die Telekom nun
muss mal altruistisch laufen, ne? Wir haben ja. So, das Schlimme an sich ist eigentlich, dass wir seit 2020 über den Ausbau reden. 4 Jahre schon. Und eigentlich hat sich gefühlt nichts verändert.
Ja, aber ich hatte mir heute tatsächlich noch ein Vergleichsvideo angeguckt. Und wenn man sich dann die anderen Länder anschaut, die viel weiter in dem Ausbau sind, nehmen wir jetzt Spanien oder Norwegen als Beispiel.
Tadschikistan.
Die legen ihre Kabel einfach über die Dächer, über die Wände, die stellen Holzmasten hin und lassen die Kabel dann da baumeln, so wie man es von Überleitungen
kennt. Haben aber Glasfaser, ne?
Aber sind Glasfaser, natürlich. Aber ich muss mal sagen, in Deutschland sind wir halt einfach so gestrickt, dass wir sowas uns selber verbieten durch Regelungen. Aber wahrscheinlich auch, also ich bin auch Verfechter davon, von einmal ordentlich machen und dann hast du mehr davon. Und so ist es dann auch, wenn man eine saubere Leitung dann verlegt und die dann für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte auch ausreicht und sich keine Sorgen machen muss, dass jemand mal den Strommast oder den Holzmast umfährt und dann wirklich das Internet im ganzen Dorf weg ist oder im ganzen Ort.
Aber gleich, das andere ist, ne, genauso schnell ist der Holzmast wieder hingestellt oder ein neues Kabel hingelegt.
Das stimmt auch wieder. Aber,
und dann meistens auch schnelleres. Das Ding ist halt, wir in Deutschland, wir bauen vor, das ist okay, aber viele unserer Leitungen waren noch seit den 70ern aktiv und werden gepflegt. Da wird, bevor man, das sind so geringe Kosten, sowas zu erneuern. Also so ein Glasfaserkabel kostet nichts. Das ist Plastik, ne?
Ja, korrekt.
Und wenn das leicht verlegt ist, so dass man es leicht zugänglich hinkommt, selbst Leerrohre, ja gut, dann tauscht man es halt einmal aus. Den Zehner zu zahlen ist günstiger, als wenn man es unter der Erde alles erst aufreißen muss und doppelt überbaut. Wisst ihr, was ich meine? Also da machen sie, finde ich, viel zu viel Hackmeck, weil so ein Kabel mal auszutauschen oder alle 10 Jahre sowieso einfach rudimentär auszutauschen, gegen stärkeres oder gegen mehr Leitungen, wäre eigentlich überhaupt kein Problem gefühlt.
Ja, da musst du dich aber wieder mit den deutschen Gesetzen und deren Bürokratie auseinandersetzen.
Ja, ich weiß.
Dass du nicht einfach mal so nochmal dran darfst, dass du dann hier eine Downtime dem Kunden vielleicht auch anmelden musst, wenn du irgendwo dran am Arbeiten bist. Und
ja, aber selbst das,
so viele Faktoren.
Aber selbst das würde viel einfacher und schneller gehen als diese verbuddelten, doppelt überbauten Kabel, oder?
Es würde schneller gehen, aber in Deutschland da dann nicht.
In Deutschland
ist das auch wieder zu viel Aufwand. Wenn du dann guckst, die Mitarbeiter, die sich damit befassen müssen, da irgendwas anzumelden, einen Termin mit den Kunden zu machen und alles, da gehen ja Unmengen an Kosten an Mitarbeitern raus, wo du eigentlich ja alles automatisiert haben willst und nur das Netz haben willst und alles läuft von selber.
Auf der anderen Seite.
Schließ den Kunden einmal an und es soll funktionieren. Der Kunde soll gar nicht mehr anrufen, der soll sich gar nicht mehr melden. Was meinst du, wieso die ganzen Hotlines, die Telefonhotlines, wo du da einfach keine Informationen mehr rausbekommst. Die Leute können dir kaum noch weiterhelfen am Telefon oder per E-Mail, weil das System soll einfach laufen und gezahlt werden für den Support soll nicht wirklich, das System soll halt einfach laufen. Es soll nicht störanfällig sein. Oder.
Voll klar, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die haben halt schon so eine blöde Leitung im Keller und dürfen sie nicht mal anschließen oder ist nicht angeschlossen.
Wenn es die Glasfaserleitung, die schon liegt, aber noch nicht aktiviert ist vom ISP.
Seit 2018.
Mhm. So. Ja, das ist halt, muss ich so sagen, schlechtes Plan. Schlechtes Plan, das nicht.
Es gibt doch einige Leute, Sachen, die haben so eine liegen, die wird niemals aktiviert, ne?
Ja, bei uns wurde der Ausbau gestoppt. Wir haben die im Hof liegen. Ja. Also alle hier haben die im Hof liegen, aber wird nicht angeschlossen.
Reden wir dann mal von verschwendeten Ressourcen?
Ja.
Weißt du, das kann doch nicht sein, das ist doch ein Witz. Das Sachen ist wie eine Solarbrücke. Da werden so viele Gelder investiert, dass so eine Glasfaserleitung überhaupt in ein Haus hineinkommt. Ne? Alles, was auf dem Weg bis dahin investiert werden muss. Von Verteilern, von Splittern, von Kästen, von was auch immer. Und dann liegt die schon in einem Haus drin, was ja auch nicht günstig ist, das überhaupt da in den Keller zu wuppen. Ja, und dann wird es halt niemals angeschlossen. Das musst du dir mal überlegen.
Ja. Natürlich absolute Ressourcenverschwendung und Zeitverschwendung der Mitarbeiter und sonstiges, aber
und zwar,
schlechtes Plan.
Ja, und 2-3 Häuser weiter betteln die Leute wahrscheinlich, weil sie nicht mal gescheites DSL haben, sondern nur DS-Lite. Mhm. Und bei dir liegt halt die Leitung einfach so. Ja, ja. Also das sind so Absurditäten, aber das haben wir in der Tech-Landschaft in den letzten Jahren ja häufig gesehen. Ne? Das ist ja nicht nur ein Phänomen des Glasfaserausbaus oder überhaupt ein Phänomen des Internets. Es ist ein Phänomen, das sich so durchgezogen hat, wie ich beobachtet habe in den letzten, so lange wie es im Podcast, in den letzten 4 Jahren, zieht sich so durch mit der Technik in Deutschland. Der größte Fortschritt, den ich erlebt habe in den letzten 4 Jahren, war das Abschaffen des Faxes.
Was? Abgeschafft?
Naja, offizielle Abschaffung des Faxes im Dienst. Nein. Das haben sie ja durchgezogen.
Das ist unkorrekt.
Was?
Fax ist immer noch ein offizielles Übertragungsmedium, was auch bei ISPs genutzt
zulässig
werden
ist,
muss.
Zulässig, aber es ist nicht das Einzige, was genutzt werden darf. Es darf jetzt auch mittlerweile E-Mail genutzt werden.
Das nicht, aber du hast von einer Abschaffung geredet, beziehungsweise von einer Ablösung.
Ja, Ablösung des Zwangs.
Ja, die Ablösung des Zwangs. Es war nicht des Möglichen, sondern es war ja Faxzwang bis jetzt immer.
Was ist denn die Alternative dazu?
Es gibt jetzt diese verifizierte Bundesmail und sowas, das dürfen jetzt die Anstalten nehmen.
Und wie viele Leute haben diese verifizierte
Bundesmail? Ist egal, geht auch an normale Adressen. Deswegen vollkommener Schwachsinn, aber ja. Es ist jetzt offiziell.
Es gibt, genau deswegen. Dieser Weg funktioniert nur, wenn beide Seiten...
Nee, er ist nicht so sicher wie angegeben, aber die dürfen mittlerweile auch an normale E-Mail-Adressen schicken. Deshalb bringt dir die Sicherheit zwar nichts mehr, aber zumindest können sie jetzt E-Mail.
Ne, E-Mail ist in der Erfindung der 80er, aber es ist gut, dass sie es jetzt auch mal können.
Ja, wenn man es halt wirklich dann so durchsetzt. Ansonsten ist es aber trotzdem tatsächlich, wie gesagt, bei uns... mussten wir noch ein Mail-to-Fax und ein Fax-to-Mail nutzen, um einen Auftrag von uns abzuschicken zu einem anderen ISP. Heißt, die Abfolge ist, du generierst ein PDF, ein digitales PDF. Das PDF schickst du per E-Mail an ein Mail-to-Fax. Das Mail-to-Fax macht die Mail, das PDF halt zu einem Fax, schickt das rüber. Über VoIP dann aber tatsächlich, schickt das rüber. Und bei dem anderen ISP auf der anderen Seite wird dann natürlich nochmal Fax-to-Mail genutzt. Also wird das Ding dann nochmal von einem Fax zu Mail gemacht. Und dann wird es wahrscheinlich bei denen intern auch noch einmal ausgedruckt, unterschrieben, abgeheftet, vielleicht dann nochmal eingescannt. Ja, und das ist tatsächlich auch auf den Ämtern immer noch. Ich habe einen Kollegen, der Digitalisierung in den Ämtern voranbringt.
Ja.
Und der erzählt mir immer noch von Gängen, die voll mit Ordnern stehen, dass genau dieses, man bekommt eine E-Mail mit einem Dokument, dieses Dokument wird dann ausgedruckt, um es abzuheften oder ausgedruckt, um es wieder einzuscannen.
Nicht im Ernst.
Also diese Abläufe sind tatsächlich Realität in Deutschland.
Ist noch halb analog dann, ne?
Ja, genau, absolut. Und ja, das ist, was willst du sagen, kannst du jetzt politisch nochmal drüber reden, ja, das fehlt dann schon an der Bildung, dass die Leute nicht richtig geschult werden.
Das stirbt in den nächsten 20 Jahren aus, weil es gibt noch so viele Leute, die können mit Technik gar nichts anfangen. Irgendwann können sie eh nur noch Handy, dann wird alles nur per WhatsApp geschickt.
Wir hoffen es. Also per WhatsApp will ich nicht hoffen.
Oh,
weil
meine Schwester hat mir erzählt, ne, die arbeitet ja für eine AWO, ne? Und sie haben mir gesagt, es geht nicht anders. Die Kunden haben nur WhatsApp. Es gibt keine andere Möglichkeit, um mit diesen Familien, Müttern, Vätern oder was in Kontakt zu treten. Klar, da sind auch Junkies, Alkoholiker und alles dabei. Ne? Volles Brett. Aber sie müssen für Kundenkontakte, auch für wichtige Sachen und Dokumente, ärztliche Sachen, müssen sie WhatsApp nehmen, weil sie sonst überhaupt keinen Kontakt zu den Leuten herstellen können.
Ja gut, der Kontakt ist das eine.
Aber darüber werden
das andere
halt auch Sachen
ist, welche
geschickt.
Informationen. Ja, das
und
ist das Ding.
Dokumente und
diese
so weiter.
Informationen dürfen darüber eigentlich nicht übermittelt werden.
Ja, dann
wenn du
dann
jetzt
hast
sagst,
halt gar
okay,
keine.
Ich gebe meinem Mitarbeiter ein Firmenhandy, damit er über WhatsApp mit den Kunden kommuniziert, weil der Kunde
genauso.
Keinen anderen Weg wahrnehmen kann, darf das so sein, aber dann müssen strenge Dokumente oder sonstiges müssen dann eigentlich halt über einen anderen Weg übertragen werden. Jetzt bin ich mir unsicher, ob man dazu dann nicht auch ein Dokument aufsetzen könnte, dass der Kunde damit einverstanden ist, dass das darüber
theoretisch sein, aber das sind Leute, die diese Dokumente nicht mal lesen könnten. Das sind manchmal welche, die es nicht mal schaffen, eine Zeitung zu lesen. Oder es sind auch welche dabei, bei denen so starke Alkoholiker, die nicht mal wissen, wo sie sind.
Ja, aber dann Meta freut sich dann, dass er auf der Facebook-Seite von dem, also Meta ja, freut sich über die Information, dass er dem dann eine neue Bon über den Facebook-Marketplace direkt als Werbung
einschaltet. Ja, aber das Ding ist halt, da geht es ja auch um die Kinder, das ist, ne? Das ist das Problem.
Ja.
Boah, also damit mit diesem Datenschutzchaos und sowas, ne, vor allem eigentlich Menschen, die nicht mündig sein sollten, da möchte ich mal, ich möchte da gar nicht drüber reden und mir Gedanken machen.
Ja.
Das ist super wild. Nicht mein Job. Ich bin froh, dass ich mit sowas nichts zu tun habe. Also diese ganzen Sozialbereiche, nicht weil ich asozial bin, weil ich es nicht könnte. Mein Vater war auch, der ist jetzt pensionierter Oberkommissar. Ich habe viel von der Arbeit früher mitbekommen, ne? Und ich fange jetzt auch keine Geschichten davon an. Das war für mich immer viel zu grausam. Ich wusste immer, sowas kann ich nicht machen. Alles, was zu sehr an zwischenmenschliche Schicksale geht, kann ich, Arbeit und Privatleben könnte ich niemals trennen. Das Gute ist, bei der Technik geht es, weil da brauche ich einfach nur einen Strom trennen und gut ist.
Ja, also Arbeitstechnik und Privates zu trennen, in der digitalen Welt ist dann auch schwierig. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der zum Beispiel sagt, ja, du musst dein Handy für die, also dein privates Handy für arbeitsrechtliche Zwecke nutzen, habe ich leider schon so oft gehört, wo ich immer wieder sagen muss, wenn das dein Arbeitgeber von dir fordert, hat er dir ein Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen. Das ist absolut so. Und ansonsten hast du jedes Recht zu sagen, nee, okay, nach Feierabend möchte ich das nicht oder ich möchte nicht meine Nummer weitergeben oder sonst was.
Ja, aber es ist ja nicht nur, also ich finde, es ist ja nicht nur das Arbeitsmitteltechnische, sondern auch das Emotionale. Also diese emotionale Trennung, darüber hatten wir es im letzten Livestream ganz viel, wo mir einige ältere Menschen Recht gegeben haben und die Jüngeren, hey Boomer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Weil es gibt diese Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, vor allem seit Covid, immer weniger. Würde euch auch so gegangen sein.
Ja.
Oh ja. Na?
Aber die.
Gut, also ich muss sagen, mit meinen Arbeitskollegen, mit denen ich mich eh gut verstehe, bin ich auch zum guten Teil befreundet. Also ich hänge so auch gerne mit denen ab. Ich bin gerne mit denen zusammen, sonst wird mir die Arbeit auch keinen Spaß machen und dann muss ich auch sagen, dann verbringe ich gerne mal den Nachmittag auch bei einem Arbeitskollegen und grill einfach mit dem oder sonst was oder mal einen Spieleabend.
Das ist natürlich der absolute Traum, das hat halt jeder, ne?
Ja.
Ich hatte das zum Beispiel nie und mir geht es jetzt einfach darum, das ist ja eine richtige Generationsschere, weil wir liegen jetzt quasi genau eine Generation fast auseinander. Klar. Ist so.
Ja.
Und ja, wie soll ich das sagen? Ich komme ja aus der alten Generation in der Hinsicht, ne? Wo ich sagen muss, pass auf.
Alex.
Ja, hallo. Okay, es liegt hallo. An Alex.
Okay. Ihr hört mich kurz nicht.
Robin, du musst schneiden.
Ja. Die vierte Minute bei mir ist es jetzt die 39. Minute. Ich schreibe es mir mal gerade auf.
Ah, perfekt.
Ja, gut.
Einfach Aufnahme nicht stoppen.
Ja, weiterlaufen. Genau.
So, bin wieder da. Hallo?
Ja. Scheint aber noch nicht wieder da zu sein.
Hallo?
Oh, warte mal, kannst du dir Permissions geben? Ja, Alex kann sich keine geben.
Dankeschön.
Ich konnte mir auch keine
Dankeschön, jetzt geht's wieder.
Dann ja, warte mal kurz damit, dann gebe ich... Nee, du solltest dir welche geben können, Alex. Und Sven ist mit einem neuen Account da, deswegen darf er nicht.
Also.
Das ist immer noch mein alter Account. Aber
sehr interessant, bei mir gab es gerade einen Vodafone Disconnect.
Vodafone Disconnect, der ist jetzt auf, was war deine zweite Leitung? Du fährst ja, du fährst ja mit zwei Internetanbindungen, also als Failover.
Ja.
Oder hast du die immer noch, dass er hin und her wechselt?
Ich habe die, dass die hin und her wechseln. Das Problem ist natürlich, wenn gerade der Teamspeak in diesem Moment mit der Vodafone-Leitung verbunden war und die halt mal gesagt hat, sie steigt kurz aus, jetzt ist sie wieder da. aber die hatte gerade einen kompletten Reconnect.
Wie kommen deine Applikationen klar mit dem, dass die mal hin und her switchen von Internet zu Internet?
Normalerweise kein Problem, weil die Session gebunden sind. Das heißt, wenn eine Session oder TCP-Verbindung, was auch immer läuft, dann stick to the IP. Ne?
Okay. Und aber das managt dein Router dann selber.
Also macht das, die Open Source, ja. Das Gute ist, wenn eine Applikation mehrfache IPs kann, dann mit Multipath zum Beispiel Steam kann das sehr gut. Steam-Downloads, ne? Oder auch Speedtest.net kann das. Fast.com kann es zum Beispiel kaum oder schlecht. Und
willst du wissen, woran das liegt? Weil die sowieso mehrere Verbindungen zu mehreren Servern aufbauen. Dann ist egal, von wo die auf deiner Seite kommt.
Ah, okay.
Aber alles, was halt eine Single-Connection ist, so wie Teamspeak zum Beispiel oder auch Peer-to-Peer-Anwendungen, werden halt damit überhaupt nicht klarkommen.
Richtig, die binden sich ja deswegen zum Glück an eine und die anderen, die können auch mehrere von mehreren IPs nutzen.
Alex, weißt du, wie du das beheben könntest?
Ja, mit dem MPTCP, woran wir arbeiten wollten.
An mir liegt's nicht.
Das werden wir auch gerne mal in Angriff nehmen. Interessant ist, das kann ich im gleichen Zug erwähnen, ich mache gerade ein neues Video übrigens. Das würde euch zwar interessieren, weil ihr davon nichts wisst. Also pass auf, PyHole ist ja relativ schnell, ne? Mit seinem Cache. Und Adguard ist auch relativ schnell mit seinem Cache. Technetium ist noch schneller als die beiden. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, die noch schneller ist. Der schnellste Cache bis jetzt. Soll ich es verraten schon oder soll ich es erst im Video verraten?
Bind.
Zell, du hast es schon angesprochen. Ja,
es gibt eine Möglichkeit, und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ihr AdGuard nutzt, aber als Datenbank für den Cache in Redis. Und der Redis ist mit seinen Anfragen viel schneller als der AdGuard-Cache.
Redis ist eine In-Memory Keystore-Database.
Richtig.
Keystore-Value-Database.
Und das ist um einiges schneller. Und wenn man den Docker richtig aufsetzt, dass man den laufen lässt über jetzt eine schnelle NVMe und vielleicht die Redis gut auslagern lässt in einen RAM-Drive zum Beispiel.
Redis ist schon Memory. Redis speichert nichts auf Disk. Sobald du
den
Prozess
der ganze Container speichert. Ich habe den ganzen Container in die RAM-Disk gepackt. Weil es ist ein Container, ein AdGuard-Redis-Container. Mit Unbound. Das funktioniert so. Die AdGuard-Anfragen kommen, dann an Unbound gestellt. Unbound speichert alles in der Redis. Und das ist das Schnellste, was ich bis jetzt auf dem Smartphone hatte. Ich habe nicht mal mehr die Denksekunde der Webseiten zum Aufrufen. Sobald das Ding einmal die ganzen Cache durchgeladen hat und alles gespeichert hat, ist das smootheste überhaupt. Und jetzt kommt der Gag dabei. Die ganze Zeit haben meine Smart Home Appliances, wenn ich jetzt mit denen Quatsch habe, meistens so 1-2 Sekunden Reaktionszeit, dann ist es passiert. Jetzt nicht mehr. Jetzt reagieren sie auf einmal instant. Trotz der ganzen
Blockwissen. 2 Sekunden?
Ja, 2 Sekunden. Manchmal sogar. Die Alexa hat manchmal oben im zweiten Stock, die hat einfach mal 4-5 Sekunden gebraucht, bis sie das Licht anmacht.
Ich glaube nicht, dass das am DNS liegt.
Jetzt habe ich den DNS-Server dahin geändert und es macht er einfach.
Aber ich glaube nicht, dass du dir 4 Sekunden sparst in irgendeinem Ablauf, nur weil
du einen DNS hast. Der hat ja die Dinger vorgecached normalerweise. Ich hatte aber keinen Anbau drunter laufen, sondern den Technetium. Das heißt, der Technetium hat Parallelabfrage gemacht und hat die schnellste, die er gerade erreicht hat, gemacht, aber über 2 IP-Leitungen.
Aber eher danach, diese 4 Sekunden klingen eher danach, als wäre irgendeiner erst ausgetimed. Als wäre der Primary nicht erreichbar und er muss den Secondary nehmen.
Genau, und das ist jetzt damit weggefallen, weil das direkt aus dem Cache zieht, denn die Redis holt die Abfragen, halt die schnellste Abfrage, die er in letzter Zeit hat, direkt aus dem Cache, zack, läuft ab.
Das hört sich für mich aber nach einem Konfigurationsproblem an.
Vielleicht, aber man konnte nicht tiefer reingehen. Ich konnte da auch nichts so weit konfigurieren oder spezifizieren, weil keine dieser speziellen Lösungen ist auf Multi-IP ausgelegt.
Ja, brauchst du ja eigentlich auch gar nicht.
Eigentlich nicht, nee, aber in meinem Fall war das jetzt eine extreme Beschleunigung. Also auch bei den Dingen, die schnell liefen, oder Smartphone zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier Google Newsfeed oder so durchgehe, das geht schneller. Man merkt es. Aber klar, die Datenbank ist schneller als die interne, die AdGuard verwendet hat. Ist irgendwo logisch. Der hat SQLite verwendet vorher.
So, jetzt die Frage. Wie spricht der Unbound mit dem Redis?
das ist ein Custom Fork von jemandem, der hat es gebaut. Der hat anbauend umgemoddet, dass es als Datenbank Redis nimmt.
Ach so.
Ja.
Das ist gar nicht offiziell möglich.
Das ist gar nicht offiziell. Den Container gibt es erst seit 2 Tagen. Da hat jemand, weil er das eben als schnellere Auflösung in Angriff nehmen wollte, weil er gemerkt hat, die Datenbank ist das Bottleneck, hat er das selber gebaut. Und ich bin da gerade am Testen und habe das mal ausgerollt und probiert. Muss sagen, mir gefällt es um einiges besser. Und das Schöne ist, in den Docker-Logs landet jetzt, in den richtigen Docker-Logs landen auch alle Anfragen. Du kannst jetzt live mitverfolgen, wenn du was aufmachst, welche Anfragen wird denn wohin geschickt? Was wird gerade aufgelöst? Kommt da jetzt eine NX-Domain rein oder was auch immer? Das kann man
schön wieder auf den Fahne legen. Was ist der NSA noch einfacher? Finde ich gut.
Hey, ich mache alles über TLS. Das hilft zwar nicht viel, aber es hilft
wenigstens. Wenn man alle Anfragen sieht, dann ist das scheißegal, Alex.
Ja, ich nur auf meinem Android. Ich bin die NSA in dem Fall. Ne? Nix hier. Ah, das ist auch der Grund, warum ich nur noch auf Secure und Tunnel und Zeug setze. Du hast ja sonst gar keine andere Möglichkeit mehr, dich irgendwie wenigstens sicher zu fühlen, auch wenn du es nicht bist.
Das sagt der mit dem offenen SMB.
Habe ich nichts mehr. Seit Jahren.
Mhm. Zum Glück. Ich habe dir aber geschworen, ich werde es niemals aufhören, dich daran zu erinnern.
Ja, ich weiß, aber hey, wenigstens funktioniert bei uns jetzt alles über private Torrents. Getunnelte private Torrents.
Yay.
Hey, das ist das, und die Zuhörer draußen werden es nicht glauben, ne? Es gibt Tools wie eben Resilio, was ich schon mal vorgestellt habe. Es klingt blöd, aber das ist das zuverlässigste Netz, was wir bis jetzt jemals hatten zum Austausch von Daten. Wir haben so viele Nodes und immer ist irgendwo was verfügbar und jeder kann in Lichtgeschwindigkeit ziehen, was er Leitung hergibt. Sogar unser Cutter, der in der Studentenbude hockt, der den Android in Daisy Chain mit dem WLAN geschalten hat.
Sogar georedundant.
Ja, es ist wild, oder?
In Kulmbach, Frankfurt, Niederlande.
Ich habe neulich mal ein Resync gemacht, ne?
Vom Schnittdrive. Helsinki.
Weil ich einfach eine Kiste vorbereite, noch ein Offsite-Backup bei meinem Dad, habe ich eine Kiste fertig gemacht, den Zima Cube. Und einfach, weil ich den da fertig machen wollte, habe ich den mal ziehen lassen, und zwar nicht direkt von den Platten hier, sondern habe halt gedacht, dann mache ich halt mal über das Resilionet. Das war halt einfach mal in 2 Stunden durch. Und das sind Shopper 100 Gigabyte gewesen, die einfach da durchgefluppt sind.
Ja.
Wo ich mir
wie läuft denn das? Wie entscheidet der, von wo er zieht?
Der Resilio schaut, pass auf, welche Nodes sind gerade da. Dann pingt er an, pass auf, wie viel kannst du mir Max-Speed geben? Und dann priorisiert er die mit dem Max-Upload zuerst.
Na, ist das wahrscheinlich primär von Frankfurt gezogen?
Wahrscheinlich oder vom Jolie.
Frankfurt hat 10G.
Und ich
wobei, deine Leitung wird es nicht hergeben, von daher wird es wahrscheinlich egal sein.
Ja, aber er teilt es auch auf, er zieht die Pakete trotzdem gesplittet, weil er macht ja Gegenchecks immer mit den anderen. Dass kein Müll mit reingeschleift wird. Das braucht die meiste Zeit, aber ist am praktischen für Fehlerkultur, weil es könnte ja sonst jemand den Trojaner mit reinhauen. Wir leben nicht mehr in Kasar-Zeiten. Aber das funktioniert echt fluffig.
Ach ja, als das Internet noch mit Trust funktioniert hat. BGP, ein System, das komplett auf Trust basiert.
Welcher Trust? Limp Bizkit, My Way, Exe.
Ja, als BGP entwickelt wurde, das hatte ja absolut keine Schutzmechanismen. Nichts hätte mich davon abgehalten, mir jetzt die IPs von Google zu holen. Nichts. Das ist
gar nichts. Es war halt einfach nur so, yo, wir sind alle im Internet, wir sind alle cool, okay, cool. Bist du cool? Ja, ich bin cool, du bist cool.
Genau, deswegen wurden jetzt Sicherheitsmechanismen oben drauf gebaut und die, nutzt halt nicht mal jeder. Das heißt, es ist immer noch sau anfällig.
Für die jüngeren Zuhörer unter uns. Früher war es auch so, dass das Hobby der Leute, ganz im Ernst, das Hobby der Leute war, du hast dir ein Ding wie einen Angry IP-Scanner gesucht und hast einfach das ganze Netz durch irgendwelche IPs. Du bist einfach durchlaufen lassen und hast pingen lassen, welche IPs sind überhaupt da, was gibt's. Und die hast du dann versucht, im Browser oder im Explorer zu öffnen.
Brauchst nicht mehr, dafür gibt es Shodan.
Und bei 60% der Fälle bist du dann auf dem Server gelandet. Ein FTP-Server oder ein Webserver und die waren immer offen. Die hatten nie Passwort. Große Firmen, Adidas, was auch immer, hatten alle nie Passwort. Keiner hatte Passwort auf seinen Servern. Wozu auch? Woher sollte denn irgendjemand diese IP kennen, war immer das Argument.
Security through obscurity, ja.
Und das war das Internet, das waren wilde Zeiten. Da wurde alles Mögliche wurde sich da gegrabt und gezogen. Da hast du dann irgendwann immer Server mit Musik gefunden und manchmal mit Filmen. Du hast alles gefunden. Weil keiner sich die Mühe gemacht hat, Passwort brauche ich nicht. Da müsste ja jemand schon die IPv4 kennen. Ne? Das war irre. Und wenn es ein Passwort war, war es meistens Admin. Oder Passwort, Passwort.
Root Tor. Ja.
Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ich weiß. Aber das war's halt. Und dann, als die Internetpiraten durch sind, war es immer der IRC-Chat. Immer der IRC-Chat. Und das ist witzigerweise von Zeiten seit 2000, das, was am längsten überlebt hat, für einen Wares-Austausch, ist das Usenet und der IRC-Chat. Ja. Für die, die es nicht wissen, es hat dann auch so funktioniert. Ihr wisst ja was ein ganz normaler IRC-Chat ist. Wenn nicht, das sind Chaträume. Ein IRC-Programm holt ihr euch und dann joint ihr einfach im Chatraum. Wie ein Discord. Der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater des Discord.
Und du joinst dann. Ich stelle es dir eher vor wie heutzutage. Na ja, doch ein bisschen Matrix, würde ich sagen.
Ja, aber halt für die nur noch 15, stellt euch vor wie der Großvater des Discord. Und da gab es damals auch schon Bots. Wie die Discord-Bots? Nur du bist halt dann rein in so ein Channel und hast gesagt, /request Matrix Film 1, Enter. Und dann hat dir dieser Discord-Bots aufgeteilt in 48 einzelne ZIP-Dateien das Ding geschickt. Und für diese 48 ZIP-Dateien hast du dann ungefähr 12 bis 14 Stunden gebraucht. Weil für jede einzelne ZIP-Datei waren irgendwie 100 Leute in Warteschlange. Du hast halt gebraucht, bis du an der Warteschlange nach vorne kommst. Und dann hast du mit 25 Kilobit gezogen. So, das war das Internet. Und meistens, weil du jetzt zu langweilig war, hast du an 10 oder 20 Discord IRC-Bots Anfragen gestellt und hast halt dann überall gesehen, wie deine Queues runterlaufen. Und im besten Fall ist dann irgendein Teil einfach nie sendbar gewesen, weil der Bot auf diesen Teil nicht mehr geantwortet hat oder überladen war. Und dann war die ganze Pfeil für den Arsch. Weil wenn du einen Pfeil in 48 bis 96 oder manchmal sogar 100 Parts aufteilst und eines fehlt, hast du ja nichts.
Wir dürfen nicht mehr so lange machen. Wir sind jetzt bei 52 Minuten. Okay. Meine Aufnahme realistisch wahrscheinlich und 45.
Und eigentlich sage ich das nur aus dem Grund, weil wir wissen Internet und Dateien nicht vollständig und deshalb wollte ich eigentlich mein Team fragen und vielleicht euch da draußen, überlegt euch. Wenn ihr irgendwas runterladet, einen Film, Musik, irgendwas, legal, illegal, darum geht es gerade nicht. Wie viel Prozent Finish darf das File sein, dass ihr sagt, ist okay, ist watchbar? Wisst ihr, was ich meine? Bei mir war immer so die goldene Hürde, wenn irgendwas nicht erreichbar ist, 85% Finish reicht mir. Auch wenn mal Bild- oder Tonartefakte drin sind, bei 85% ist es okay.
In Zeiten von Streaming hast du das Problem nicht mehr?
Naja, jein.
Am Anfang dachte ich, du wolltest darauf hinaus, wie viel seedet ihr.
Nee, das ist so in Zeiten von Streaming, auch da zählt es noch. Wir haben teilweise, dass YouTube einfach mal von 4K auf 360p runterdroppt im Wohnzimmer. Auf dem Riesen.
Achso, du meinst, mit welcher Auflösung du dich noch zufrieden gibst?
Welche Auflösung oder wie viele Anteile dürfen missing sein? Was sagt ihr?
Ich sage, 720p wäre noch okay. Mhm.
Ja, ist halt HD. HD-ready.
Das wäre noch knapp drunter.
Also unter 1080p fress ich es nicht mehr. Außer es ist Anime. Da ist es verkraftbar.
Ja, es kommt drauf an, aber wenn ich mich wirklich hinsetzen würde und irgendwas gucke, dann will ich schon mindestens meine 1080p. Ich habe auch noch Monitore, die nur das wiedergeben oder auch einen Fernseher, der das nur wiedergibt. Ansonsten halt bin ich bei den meisten Sachen eh immer auf 2K. Und hoch auf 4K, da merke ich zumindest schon bei manchen Sachen weniger Frames die Sekunde.
Okay.
Da entscheide ich mich dann lieber für die 2K-Variante.
Okay.
Und ich habe letztens eine Serie geschaut, aber gut, ich nehme mir eigentlich mittlerweile gar keine Zeit mehr, um irgendwas aktiv zu schauen, das ist dann was nebenbei läuft.
Ja, weil du hast
nicht gerade Websites baue oder so. Und da achte ich sowieso nicht so drauf. Da reicht ein 27p dann vollkommen aus, auch auf dem 4K-Monitor. Naja, wenn dich das wirklich interessiert, du wirklich in der Serie drin bist, so sehr wie du es halt sein kannst währenddessen, dann ist es eine niedrigere Auflösung auch nicht so schlimm, finde ich.
Also man muss ja sagen, früher war es dann halt wirklich dann noch weniger, genau. Und da bist du mit weniger klargekommen.
Überleg mal, DVDs. Luxus,
was du heute hast. Aber dann muss man auch sagen, also 720p oder 180p Bild kann auch gut aussehen. Es kommt halt wirklich drauf an, wie es gemacht ist. Gleiches auch bei Soundqualität. Da will ich jetzt gar keine Werte oder Zahlen nennen. Für mich muss ein Ton halt einfach klingen können und sich ordentlich anhören können. Bringt mir nichts, wenn das Lied in einer super Qualität ist, die Instrumente sich aber kacke anhören. Dann, ja, ist das bei Bild, ist das auch nicht so schlimm, nur es muss halt ordentlich gemacht werden. Dann komme ich eigentlich, denke ich, auch mit 720p
auf. Das, da kann ich mitgehen, da kann ich sagen, da bin ich d'accord. Ich habe etwas Ähnliches, nennen wir es mal so. Ich habe nämlich damals eine Riesenüberraschung als Jugendlicher gefunden. Gehen wir mal von den Standardzahlen weg, ne? Ich habe einen RIP von einem Bekannten, von einem Film, Dodgeball. Ne? Damals Privatkopie, okay, den habe ich immer noch. Dieser RIP, der ganze Film ist nur 220 Megabyte groß. So, der sieht aber großartig aus. Wisst ihr warum? Der war in einer Nicht-Standard-Auflösung gemacht, und zwar 576p. Und mit Audio von 32.000 Kilohertz.
Okay.
Und das ist niemandem jemals aufgefallen, weil der Codierer so gut, das ist noch eine AVI, der Codierer ist aber so gut gewählt worden oder so gut auf das Filmmaterial selber, dass man keine Artefakte und Blocks sieht. Das kann keine Wurst von einem 720p-File unterscheiden. Und das war im Jahr 2002. Da war das legendär. Und es ist immer noch wild, wenn ich das File aufmache, wie gut es quasi heutzutage noch mithalten kann. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Für mich ist das immer noch Wahnsinn.
Mittlerweile weniger, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ne? Also, wir sind mittlerweile sehr verwöhnt, stimmt. Aber es ist das gleiche Problem wie bei Games, die Optimierung fehlt. Man könnte manchmal viel mehr. Bei viel
weniger. Die Optimierung wurde halt einfach egaler.
Ja, du machst halt den Moritz, ne? Wir werfen mit Ressourcen drauf.
Ja. Das ist die schnellere Methode.
Das ist die schnellere Methode, aber das wird nicht auf Dauer, weißt du, ich glaube nicht, dass das...
Ja, da musst du einfach mit mehr Ressourcen werfen.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne?
Ja. Einfach mit Geld auf die Sache werfen.
Einfach nur mit Geld aufschmeißen. Das langt schon, ne? Naja. Jetzt sind wir aber jetzt schon wieder am Ende, ne?
Also, das was klingt jetzt so, als hätte ich Geld. Das ist, nee, so kann man nicht
Also, was haben die Leute mitgenommen? Wir haben heute die letzte Podcast-Folge aufgenommen und hatten wahrscheinlich alle ziemlich Spaß. Postuliere ich jetzt einfach mal, dass wir ziemlich Spaß hatten. Und ganz
wichtig
dabei ist, es soll ja kein Ende sein. Wahrscheinlich habt ihr jetzt einfach Hunger auf mehr bekommen. Was auch gut ist. Ihr müsst nicht so lange warten. Wir sind aktiv dran, die neue Reihe zu planen. Und ganz wichtig, wir werden weiter lustige oder nicht lustige Geschichten wahrscheinlich rausfeuern, die wir so Stück für Stück über die Jahre angesammelt haben. Der Moritz hat eine ganze Palette davon.
Wir leben alle in der IT und wir leben genug.
Ja, wir leben.
Alles weiter und
wir leben genug
und in der IT. Das werden wir euch weiterhin zu merken geben.
Oh ja.
Also es wird weiterhin spannend. Ihr werdet von uns hören.
Ob ihr wollt oder nicht.
Wir rollen nochmal neu auf. Und zwar ordentlich.
Ne? Und damit, ja, wollt ihr noch ein paar letzte Worte für den letzten Podcast rausholen? Habt ihr noch irgendeine Weisheit, die euch im Leben irgendwie...
Fast. Du hast meine Geschichten angesprochen. Das Problem ist, die meisten wurden schon erzählt. Und zwar jeden Sonntag 18.30 Uhr im Livestream.
Das ist kein Problem. Das ist eigentlich eine Werbung. Schaut ihr mal,
das ist eine Werbung.
Das ist eine schöne Sache.
Gab's beim letzten Podcast noch nicht.
Schraps, ja, das ist auch so eine Neuerung. Unser Twitch-Game, das ich gehabt
habe. Oh ja.
Damit kann ich euch drin lassen. Das ist gut. Das ist heute nicht, immer gar nicht so niederschlagen. Wobei
viel mehr gibt es von mir auch nur zu sagen, außer ja, schaut auf die YouTube nochmal vorbei, schaut euch die guten Videos an. Bei den Livestreams immer dabei zu sein. Da könnt ihr live mit uns interagieren und einen Talk starten. Und
falls ihr einen verpasst habt, tgf.video.
Moritz baut weiter dran.
Das Archiv wird ausgebaut. Dann
werdet ihr bald auch nur ein Tonformat nochmal von uns hören. In einem neuen Podcast. Ich bedanke mich bei denen, die dabei waren. Danke Moritz, danke Alex. Ich sage auch mal danke an mich selber, dass ich heute da sein durfte. Und ja, mit diesen Worten entlasse ich euch aus dem Podcast und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
Auch an euch.
Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.